Deutschlandfunk Kultur Konzert.
Er hat, und im Briefwechsel ist das sehr eindeutig, bereits im Jahr 1905, also die Uraufführung war 1917 der Oper, bereits 1905 hat er an einer Turandot-Musik gearbeitet. Ist damals in Berlin geblieben im Sommer, seine Frau ist nach Schweden zu ihren Verwandten gefahren und er hat in Briefen da immer wieder berichtet, also wie es mit dieser Turandot-Musik weiterginge. Und er hat daraus dann eine Turandot-Suite gemacht, also eine reine Orchester-Suite, die im Oktober, am 21. Oktober 1905 mit den Berliner Philharmonikern uraufgeführt wurde. Neben dem, wenn ich das richtig verstanden habe, laut Stuckenschmidt, also der eine Busoni-Biografie geschrieben hat, soll Busoni bereits 1906 einen kompletten Text zu Turandot fertiggestellt haben. Der Hintergrund ist, was Busoni auch immer wieder beschreibt, er sagt, den Deutschen ist die Turandot eigentlich in der falschen Weise bekannt. Also die klassische Darstellung ist Gozzi, eben in einer bestimmten Interpretation der Commedia dell'arte, eben auch in der Konfrontation Gozzi gegen Goldoni. Man meine in Deutschland, das, was Schiller 1802 geleistet habe, sei eine Übersetzung dessen. Und er sagt, das ist eine Bearbeitung, das ist keine Übersetzung. Schiller hat etwas völlig anderes daraus gemacht. Er hat ein Drama daraus gemacht und nicht mehr ein Märchenspiel. Und das sind zwei unterschiedliche Ebenen. Und ihm würde eigentlich daran liegen, den ursprünglichen Ansatz von Gozzi, nämlich das fantastische Märchenspiel, praktisch wieder zur Geltung zu bringen. Und da hat er eben diese Suite geschrieben, sozusagen ein musikalisches Konzept offensichtlich erst entworfen und dann ein textliches Konzept entworfen. Und dann gab es diese Geschichte 1911 als eine neue Gozzi-Übersetzung von dem Karl Vollmöller veröffentlicht worden ist. Und Max Reinhardt, den Gozzi nach dieser Übersetzung im Deutschen Theater in Berlin inszenieren wollte. Und Max Reinhardt hat wohl, ich weiß nicht, wahrscheinlich war da in dem Konzert, wo die Turandot-Suite gespielt wurde, hat bei Busoni angefragt, ob er die Musik verwenden dürfe und er hat sie dann zur Schauspielmusik umgearbeitet. Und danach, also kam dann die Arlecchino-Beschäftigung und dann brauchte er ein zweites Stück, was den Opernabend füllt und dann hat er die Turandot auch zu dieser Opernfassung ausgebaut. Also ist eine wesentlich komplexere Entstehungsgeschichte als der Arlecchino.
Und die Handlung, kann man sagen, ist auch sehr komplex, weil es verschiedenste Figuren gibt, die alle auch ihren eigenen Plan haben. Turandot ist die unnahbare Kaiserstochter, muss man ja sagen, die drei Rätsel aufgibt für alle ihre Freier, für all die. Natürlich sind das auch nur blauen Blutes kommende Prinzen sozusagen. Und die Köpfe der gescheiterten Bewerber sind ja aufgereiht an den Stadtmauern Pekings. Es gibt ja sogar ein Loblied auf die chinesische Hauptstadt am Anfang dieses Stücks. Mhm. Dann aber kommt dieser Prinz, der einen anderen Plan hat und der irgendwie ja auch schon vorher weiß, er kann diese Rätsel lösen. Und wichtig finde ich jetzt in dem Fall, Busoni hat ja seine eigenen Rätsel eingefügt. Ja. Ansonsten orientiert er sich, glaube ich, relativ klar an der Vorlage von Gozzi. Aber es war ihm wichtig, sozusagen drei Rätsel selber zu erfinden, die der Prinz lösen muss und die er auch löst und dann sozusagen die Prinzessin Turandot erniedrigt. Und es sind die Lösungswörter sind ja bei diesem Rätsel irgendwie auch wahrscheinlich sehr persönlich motiviert.
Verstand ist ja das Lösungswort des ersten Rätsels, findet man in seinen Schriften oft. Also, dass man den Verstand anwenden muss. Und dann das zweite ist Sitte. Da denkt man heute vielleicht mit einem etwas verengten Begriff an sexuelle Wohlanständigkeit. Das ist aber ja nicht alles, sondern Sitte ist auch Brauch, Gewohnheit, Überlieferung und so weiter. Aber Busoni hat auch durchaus also in Richtung der erotischen Komponente da seine eigenen Vorstellungen gehabt. Es gibt in der Schrift über Oper, die heißt über die Möglichkeiten der Oper, hat er nach Komposition von Arlecchino und Turandot verfasst. Dort führt er aus, dass das Liebesduett völlig unmögliche Sache sei. Er sagt also, wenn es zur Tat kommt, dann stellt man das auf der Bühne nicht dar. Und es sei etwas Lächerliches, wenn ein kleiner Mann und eine große Frau von Liebe singen und sich dabei die Hände auf der Bühne halten. Er findet nichts Ridiküler. Es hat mit Liebe hat es gar nichts zu tun. Also Liebe ist eine Sache des Lebens und nicht eine Sache der Bühnendarstellung. Also dort, wo dann die Liebe vollzogen wird, schweigt nicht nur der Sänger, sondern auch des Dichters und des Komponisten Höflichkeit. Das mag man als Poderie abtun, ich sehe es aber nicht ganz so. Er hat natürlich recht, weil sozusagen eine, sagen wir mal schlagwortartig, eine Pornografie auf der Bühne finde ich langweilig. Also ich weiß, wie es geht und ich habe es dann lieber in echt. Da hat er schon recht. Und damit hängt es auch zusammen, dass er sozusagen Sitte ist auch, dass man weiß, was man tut, was man an die Öffentlichkeit gibt, was man für sich behält und auch, dass man zu den Dingen, zu den Menschen, zu bestimmten Haltungen eine Distanz wahrt, die die eigene Individualität schützt und das eigene Handlungsvermögen auch intakt lässt. Und das ist, glaube ich, damit gemeint. Und das Dritte, also die Kunst, das ist dann das, was sozusagen über allem steht. Es ist fast so ein Schmelzprodukt aus religiöser Auffassung. Also am Ende ist eben die Aufnahme in den Himmel, ich sage nicht Gott, sondern eher die Aufnahme in den Himmel, was er von den Menschen ausgedacht ist. Oder so mit dieser Schillerschen Theorie, das vom glücklichen arkadischen Urzustand und der Entfremdung der Menschen voneinander und dem Wiedererreichen dieses glücklichen arkadischen Urzustands, der, in Klammer gesprochen, derzeit nur in der Kunst überhaupt denkbar ist. Ne? Und vor diesem Hintergrund ist es, glaube ich, zu sehen. Ja, das ist auch da, so wie er beim Alecchino gesagt hat, also das, was er sagt, ist eigentlich auch zum großen Teil mein Bekenntnis. Dort, wo er sich für den Pazifismus ausspricht und die Bigotterie der Kirche und der allgemeinen Sitten und so weiter angreift, das ist sozusagen meine Stimme, so ist es da natürlich auch. Hm. Und da an einer eben zentralen Stelle, da wo auch, eigentlich auch die Handlung letzten Endes in die eine oder in die andere Richtung umschlagen muss.
Ja, dieser Begriff der Sittlichkeit hat natürlich vor der heutigen Art und Weise, wie viele Menschen sich auf sogenannten sozialen Netzwerken selber in Szene setzen, um nicht zu sagen auch prostituieren, natürlich einen sehr aktuellen Bezug. Wie ist das mit der Musik jetzt in diesem Fall? Und auch mit der Auflösung der ganzen Geschichte, also der Prinz Kalaf löst alle drei Rätsel, ja. Dann muss eigentlich Turandot ihn heiraten. Da ist, und wenn wir jetzt wieder auf Puccini gucken, ist es ja noch d'accord, das ist ähnlich. Mhm. Aber bei Puccini geht es dann ganz anders weiter. Kalaf bittet, weil er Mitleid hat mit dieser Frau, die er liebt, Turandot, ihr bietet ihr an, auch herauszufinden, ein Rätsel zu lösen. Und das ist auch bei Busoni alles relativ kompliziert und relativ anspruchsvoll gestaltet. Dann der zweite Teil sozusagen, der zweite Akt, wie die Handlung weitergeht. Also er macht es allen Figuren nicht so einfach, wie, finde ich, Puccini es dann auch dem Publikum macht, um dieser Geschichte zu folgen und ja auch einer gewissen Lösung entgegenzukommen.
Er hat einen bestimmten Anspruch an das, was ein Mensch sein kann und das, was er leisten kann, ne? Wenn einer schon in so einer märchenhaften Atmosphäre sich bewegen muss, dann muss er was im Kopf haben. Es ist vielleicht ein bisschen zu einfach heruntergebrochen, aber also jemand, der nicht mit dem entsprechenden Bildungshintergrund auch nicht mit der Fähigkeit antreten kann, diesen Bildungshintergrund anzuwenden, um auch kompliziertere Fragen oder Aufgaben zu lösen, hat eigentlich als Prinzessinnengemahl nichts zu suchen. Sagen wir es mal so, wenn jetzt der Status der Prinzessin nicht jetzt nur im royalistischen Sinn begriffen wird, sondern als eine Status einer hervorgehobenen Persönlichkeit in der Gesellschaft. Das ist das eine. Und bei ihr, das ist ja dann, sie muss ja seinen Namen erraten. Und sie kriegt es ja nur raus, weil ihre ja quasi Sklavin diesen Kalaf kannte und von dem irgendwann mal sich schlecht behandelt fühlte und deshalb petzt und sagt, wer das war. Aber die Prüfungsfrage als solche ist ja die, wenn man das jetzt umdreht, die Turandot bekommt das, was vielleicht ihre Liebe begehren könnte, nur wenn sie weiß, wen sie da eigentlich vor sich hat, also wenn sie diesen Menschen kennt. Bisher hat sie ja alle Männer einfach nur, weil es Männer sind und Prinzen sind und Anwärter auf ihre Hand sind und auf den Königsthron sind, alle abgelehnt, ohne diese Menschen zu kennen. Wenn er sozusagen nach seinem Namen als Rätsel aufgibt, und nur Namen ist da, also in diesen Traditionen auch noch etwas Heiliges.
Das Name Gott, und Gott, Herkunft.
Ja, ja, auch. Gott, mhm. Gott hat uns beim Namen gerufen zum Beispiel. Ne? Das ist... deshalb, so kann man das, glaube ich, schon deuten. Er verlangt von ihr eigentlich die Kenntnis seiner Person. Und so wie bei ihm eine bestimmte, sozusagen, menschliche, sagen wir es mal, einfach Reife vorausgesetzt wird, damit er sozusagen ein würdiger Ehemann sein kann, so muss bei ihr auch zumindest die Kenntnis dessen vorausgesetzt haben, wen sie eigentlich vor sich hat. Und prompt ist es ja auch so, nachdem dieses Rätsel gelöst wurde, verliebt sie sich ja auch in ihn. Also da wird dann ihre Liebe auch wach. Also das ist vielleicht ein komplizierter Gedankengang, aber wenn man von einem bestimmten Menschenbild und davon ausgeht, dass ein Mensch durch Bildung zumindest nicht schlechter wird und auch von einem bestimmten Respekt zwischen den Menschen ausgeht, dann ist es eigentlich ziemlich logisch. Und finde ich, also Puccini Alfano mag zwar wirkungsvoller sein, obwohl der Schluss von Busoni auch nicht effektlos ist, ne? Mag zwar wirkungsvoller sein und einen so auf den emotionalen Wogen eher mitnehmen, aber das ist es dann eben auch mit dieser Haltung der Klassizität bei Busoni, dass er einem sozusagen diesen Weg, was sind das eigentlich für Menschen, diesen Weg nicht erspart. Bei Puccini sind die natürlich alle edle Gesinnung und so weiter und es verwandeln sich auch entsprechend, aber die Frage wird nicht mit so einer Hartnäckigkeit aufgeworfen wie bei Busoni.
Ja, bei Puccini könnte man fast sagen, ist die Wandlung dieser Turandot nicht glaubwürdig am Ende, weil sie so plötzlich eintritt. Ja. Was können wir sagen jetzt nochmal im Zusammenhang gesehen, diese besondere Produktion, die wir hier senden zum 100. Todestag des Komponisten, ist selber schon eine quasi historische Aufnahme. Eine Produktion des Radiosymphonieorchesters Berlin, des heutigen Deutschen Symphonieorchesters Berlin unter Leitung von Gerd Albrecht. Diese beiden Kurzopern von Busoni aufgenommen Ende Dezember 1991, Anfang 1992 in der Jesus-Christus-Kirche. Eine Koproduktion auch von Deutschlandfunk Kultur, ist auch bis heute noch auf CD erhältlich. Einige Namen der Mitwirkenden sind durchaus bekannte Leute gewesen oder sind sie immer noch. René Pape, würde ich mal sagen, ist einer der bekanntesten Sänger. Er hat in beiden die...
Ja, Lorenz war in den 90er Jahren auch
Siegfried
noch
Lorenz, sehr bekannt, ja. Der Peter Matic, der Sprecher des Alekino, auch ein wunderbarer Schauspieler, der das hier auch wunderbar und sehr überzeugend macht. Aber was wissen wir über diese Umstände der Produktion? Es war ja damals schon eine sehr besondere und sehr aufwendige Geschichte, die man diesen Werken zugewandt hat, und ich glaube, seitdem hat es diese auch keine weiteren Produktionen oder auch Aufführungen dieses Stücks in der Form, in dieser auch sehr liebevollen und sehr detaillierten und sehr korrekten Wiedergabe gegeben.
Ja, das waren natürlich sozusagen die goldenen Zeiten der Entdeckung und kurz nach der Wende. Mit Siegfried Lorenz ist ja ein Bariton dabei, der aus der damaligen DDR stammte. Gerd Albrecht hat damals eine Reihe von vergessenen Werken wieder ins Gedächtnis rufen wollen. Und das, glaube ich, zum Teil auch mit einem gewissen Erfolg getan. Er war ja damals GMD in Hamburg an der Staatsoper dort. Hat zum Beispiel auch mit dem damaligen RSO hat er Korngold Violanta gemacht, auch so eine Kurzoper und noch ein paar Sachen mehr. Er hat sich dann später auch für die exilierten Komponisten eingesetzt. Also er hat sozusagen im Repertoire etwas gesucht, was er für wertvolle, aber zu Unrecht verdrängte Musik hielt. Und hat das auch mit ziemlicher Akribie dann auch geprobt und gearbeitet. Er kannte das Orchester ja, mit dem er das seit den 80er Jahren, glaube ich, in den 80er Jahren hat er damals, das war auch so eine seiner Großtaten, glaube ich, die Uraufführung des Requiems von Aribert Reimann hat er, glaube ich, auch dirigiert. Also man kannte sich, ne? Und Schumanns Musik zu Byrons Manfred hat er auch die komplette Musik produziert. Also diese Dinge, auch das, was quasi zwischen diesen im Musikbetrieb noch strenger eingehaltenen Gattungen als in der Musikgeschichte, was dazwischen lag, dafür hat er sich sehr eingesetzt. Und Die Namen, die hier auftauchen, die tauchen auch bei anderen Produktionen auf. Also er kannte dann auch die Sängerinnen und Sänger gut. Und ja, dadurch ist, glaube ich, auch ein relativ runder Eindruck insgesamt entstanden. Also
und man hat ja dann auch alle Werke, die drumherum eben auch diese sinfonischen Teile, die Vorgänger des Turandot-Werks und so, auch gleichzeitig mit produziert noch. Also es war ja sozusagen eine wirklich komplette Erforschung dieses Themenkreises, was Busonis Musik angeht. Ja.
Ja, es gab, glaube ich, auch in den 90er Jahren, ohne dass das, glaube ich, durch ein besonderes Jubiläum bedingt war, so eine kurze Woge der Beschäftigung mit Busoni. Seine Bach-Bearbeitungen, ich meine, das ist keine historische Aufführungspraxis, aber was er so in der Art, wie er das darstellt, wie man das wohltemperierte Klavier zum Beispiel spielen könne, was er dann darlegt, das spricht einfach davon, dass er so in der Lage war, diese Musik zu durchdringen und seine Vorstellung davon sehr klar zu sagen. Er hat da von Interpretation eine sehr genaue Auffassung gehabt, hat ja mit Schönberg da auch heftige Debatten geführt. Es gibt ja die berühmte Geschichte des Klavierstücks Opus 11 Nummer 2 von Schönberg, was Busoni in einer eigenen Bearbeitung gespielt hat. Und Schönberg war teils glücklich darüber, dass es gespielt wurde, aber mit der Bearbeitung wiederum nicht glücklich, weil er sagte, also das, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Ne? Und wenn es besser hätte sein können, dann habe ich das nicht vermocht. Und wenn es nicht besser ist, dann muss man es nicht bearbeiten. Und Busoni hat ihm dann entgegengehalten, dass schon der Akt des Aufschreibens etwas anderes ist als die originale Idee. Und der Akt des Interpretierens, also des Darstellens dessen, was aufgeschrieben ist, nochmal eine weitere Stufe ist. Und er hat auch die These vertreten, das Original verschwindet durch diese Art von, in Anführungszeichen, Verfremdungen nicht. Es wird, wenn es gut geht, sogar deutlicher. Und daran merkt man, dass der hat sehr, sehr, sehr fein aus einer ganz reflektierten eigenen Praxis heraus gedacht. Und hat es auch verstanden, nicht nur auf bestehende Notentexte zu übertragen, sondern auch in Kompositionen umzusetzen. Und ich fände das von Gerd Albrecht schon eine gute Sache, dass er darauf aufmerksam gemacht hat, dass es diese Sachen wieder gibt. Und also so als Studioproduktionen fände ich das nach wie vor lohnend. Im Grunde auch als Repertoirestücke. Sie werden sich vielleicht nicht so verkaufen wie andere, aber man müsste mal probieren.